das hier ist ein Wellensittich. Und ob Sie es glauben oder nicht, dieser Sittich ist dem Menschen, was die Art und Weise, wie Sprache in seinem Gehirn entsteht, ganz schön ähnlich. Generell können wir von Vögeln sehr viel über die Funktionsweise unseres Sprachzentrums lernen. Von wegen also Spatzenhirn. In gewisser Weise haben wir selber auch alle eins. Was genau das ist, was wir von Vögeln über das menschliche Gehirn lernen können, das besprechen wir heute mit Onur Güntekin. Er ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum und leitet dort seit 1993 die Arbeitseinheit Biopsychologie. In seiner Forschung ist er dem menschlichen Denken auf der Spur und hat es dabei sogar schon geschafft, Tauben Englisch beizubringen. Ich bin Hanna Heinzinger und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie mir jetzt aus Bochum zugeschaltet sind. Hallo, Herr Güntekin.
Hallo.
In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich ein Interview mit Ihnen gesehen, in dem Ihnen die Frage gestellt wurde, auf welches Ihrer Forschungsergebnisse sind Sie besonders stolz? Und da haben Sie, ohne mit der Wimper zu zucken, geantwortet, ich habe eine Struktur im Gehirn von Vögeln entdeckt, mit denen höhere kognitive Leistungen generiert werden. Dieses Interview ist jetzt schon ein Weilchen her, aber würden Sie die Frage immer noch so beantworten?
Ja, ich glaube schon.
Was für eine Struktur haben Sie denn entdeckt und wie haben Sie die entdeckt?
Letztendlich geht es um etwas, das bei uns der präfrontale Kortex ist. Dort laufen alle höheren kognitiven Funktionen zusammen. Wie entscheide ich mich zwischen verschiedenen Alternativen? Wie werde ich mit bestimmten Problemen fertig? All das passiert in unserem präfrontalen Kortex. Und wir dachten, der ist einzigartig. Die gibt es nur bei uns Säugetieren und bei uns Menschen ist er besonders groß. Und was wir zeigen konnten, ist, dass bei Vögeln eine ganz, ganz ähnliche Struktur entstanden ist. Bei einfacher gestrickten Vögeln, wie zum Beispiel Tauben und Hühnern, ist diese Struktur sehr klein. Und bei anderen Tieren, wie zum Beispiel Papageien, ist er sehr groß und sehr viel ausdifferenzierter. Das heißt, der gleiche Prozess in der Evolution zweimal entstanden.
Sie haben es ja in einem Experiment tatsächlich geschafft, Tauben englische Vokabeln beizubringen und dadurch festgestellt, dass bei Tauben ähnliche Mechanismen greifen wie bei Grundschulkindern, wenn Dinge gelernt werden. Können Sie noch mal beschreiben, was genau Sie da mit den Tauben gemacht haben und warum und wie das Ergebnis zustande kam und was Sie daraus geschlussfolgert haben?
Am Anfang stand ein Ärgernis. Eine ganz tolle Publikation von Kollegen, die mit Pavian gearbeitet haben und dann geschlussfolgert haben, offensichtlich ist das Primatengehirn, wir sind ja Primaten, offensichtlich ist also das Primatengehirn schon vorab evolutionär darauf vorbereitet gewesen, so etwas wie Sprache zu lernen. Das ist natürlich in doppelter Hinsicht Unsinn. Es gibt keine Vorab-Präparation der Evolution, das ist das eine. Das zweite ist, es müssen nicht unbedingt Primaten sein, so meine Schlussfolgerung. Das ist wahrscheinlich etwas, das alle komplexen Gehirne lernen können. Und warum nicht auch Tauben? Was wir also gemacht haben, ist, wir haben eine riesige Anzahl von englischen Vier-Buchstaben-Worten gesammelt. Nehmen wir zum Beispiel das englische Wort done, also D-O-N-E, getan. Und dann natürlich eine unendlich große Anzahl von englischen Nicht-Worten. Das kann man ganz einfach generieren. Nehmen wir das Wort done und vertauschen die Position der zwei mittleren Buchstaben. Dann entsteht ein Wort, das auch vier Buchstaben hat, aber das es im Englischen so nicht gibt. Und den Tauben haben wir dann in so einer Konditionierungskammer mit Futter belohnt, wenn sie auf ein richtig geschriebenes englisches Wort gepickt haben. Und wenn sie auf ein falsch geschriebenes englisches Wort gepickt haben, haben sie keine Belohnung gekriegt. Natürlich haben die Tauben keine Ahnung, was wir eigentlich von ihnen wollen. Sie picken einfach drauf los. Und jede Minute kriegen sie ein neues Wort oder Nichtwort. Und dann passiert etwas Magisches. Nach einigen Wochen und Wochen und Wochen werden die Tiere immer besser und immer besser und immer besser. Und dann haben wir einen komplett neuen Set von Worten und Nichtworten genommen, den die Tiere noch nie gesehen hatten. Und bingo, die waren von Anfang an über Zufall. Es ist nicht so, dass die jetzt, sagen wir mal, für die Gymnasialempfehlung ausreichend gewesen wären. Aber sie hätten zumindest auf jeden Fall den Übergang von der ersten zu der zweiten Klasse geschafft. Das ist schon mal schön. Aber das wäre im Grunde eine Art Zirkustrick. Denn wir zeigen, dass sie das können. Aber wir können bis dahin noch nicht zeigen, wie sie es machen. Erst dann wird es zur Wissenschaft. Und dann haben wir sehr genau Fehler und Korrektantworten der Tiere analysiert und haben entdeckt, dass sie zwei Mechanismen nutzen, die wir auch nutzen, Sie und ich. Das ist die Bigrammfrequenz, also wie häufig kommen die Doppelungen von zwei Buchstaben im Englischen oder auch im Deutschen vor. Und das zweite ist die Levenstein-Distanz, Wie häufig muss ich Buchstaben auswechseln, um aus einem Wort ein Nichtwort und umgekehrt zu machen? Ich unterschätze auf gar keinen Fall die intellektuelle Leistung der bayerischen Zuhörer, aber ich vermute mal, die meisten von Ihnen haben noch nie davon gehört. Aber, meine Damen und Herren, Sie tun es die ganze Zeit. Kennen Sie dieses Gefühl, dass Sie nur einen Text überfliegen und sofort fällt Ihnen ein Tippfehler auf? Levenstein-Distanz. Sie können es. Und unsere Tauben nutzen es auch. Sie benutzen auch noch die gleichen Algorithmen, die gleichen Mechanismen des Denkens, um diese Aufgabe zu lösen. Und das ist doch super, oder?
Ich finde das total beeindruckend, aber mir drängt sich da sofort die nächste Frage auf. Kann man dann im Fall der Tauben tatsächlich von einem Verständnis für Sprache sprechen? Oder ist das, was Tiere da können, nur Muster erkennen und kommunizieren? Wo ist denn noch der Unterschied zu dem, was wir Menschen tatsächlich tun, wenn wir eine Sprache in ihrer ganzen Systematik erfassen und sprechen und benutzen als Kommunikationsinstrument? Gibt es da noch eine Stufe, die uns unterscheidet? Oder sagen Sie, nö, eigentlich sind wir gar nicht mehr so weit voneinander entfernt?
Da ist ein riesiger Unterschied. Die Tauben haben keine Ahnung, was sie da tun. Sie tun es für Futter und sie machen es sehr gut. Aber für sie sind das vollkommen sinnlose Symbole. Wir assoziieren mit diesen Symbolen natürlich auch Objekte. Diese Chance haben wir unseren Tauben natürlich nie gegeben. Wir haben ihnen ja nur die Buchstabenfolgen gezeigt.
Ist es etwas, was wir schon ausschließen können? Oder ist es etwas, was wir einfach noch nicht wissen, ob das bei Tauben tatsächlich vorliegen kann?
Ich will nicht ausschließen, dass in einem sehr begrenzten Maße es möglich sein könnte, bestimmte Worte mit bestimmten Objekten zu assoziieren und dann in einen, sagen wir mal, extrem primitiven Dialog mit diesen Tieren zu treten. Die Frage wäre dann aber immer noch, ist das eine Zirkusnummer? Im Sinne von, das Tier hat Hunger, es hat die Buchstabenfolge Korn gelernt und tippt sie oder wählt das entsprechende Symbol, weil es dann anschließend mit Körnern assoziiert wird. Ist dabei das, was in den mentalen Prozessen des Tieres entsteht, das Gleiche, wie wenn ich denke, ich habe so einen Hunger, wenn mir jetzt die Redakteurin des Bayerischen Rundfunks eine Stulle geben würde, ich wäre so glücklich darüber. Ist es das Gleiche oder ist es das nicht? Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten, ehrlich gesagt.
Vielleicht bei unserem nächsten Interview,
genau.
Wenn ich Ihnen eine Stulle mitbringe.
Ja, das wäre die Voraussetzung, genau.
Und was lässt sich aus diesen Erkenntnissen für die Entstehung der menschlichen Sprache ableiten?
Die Sprache ist ja im Grunde eine Art Ausstülpung dieser komplexen kognitiven Prozesse. Für das Denken als im allgemeinen Sinne bedeutet es, dass wahrscheinlich die Denkprozesse sehr viel ähnlicher sind im Tierreich und wir gar nicht so exzeptionell sind. Wir sind exzeptionell in der Breite und in der Tiefe unseres Denkens, also wie viel wir und wie komplex wir denken können. Aber die Grundprinzipien unseres Denkens sind wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, zumindest zwischen Vögeln und Säugetieren. Und das bedeutet, wenn es zweimal unabhängig voneinander entstanden ist, kann es sein, dass es beim Oktopus genauso ist, dass es bei der Biene genauso ist. All das sind offene Fragen, die wir jetzt stellen und beantworten werden.
Also mein rudimentäres Bild der Hirnforschung sah bisher so aus, dass man in der Forschung eher auf Tiere blickt, die dem Menschen sehr ähnlich sind, um was über den Menschen herauszufinden, wie zum Beispiel Affen. Aber könnte man daraus schließen, das war bisher ein Denkfehler?
Es war, sagen wir mal, ein halber Denkfehler. Es ist ganz wichtig, auch Tiere zu untersuchen, die sehr ähnliche Gehirne haben. Denn wir wollen ja auch im Detail mehr über unser eigenes Gehirn wissen. Aber wenn wir wirklich verstehen wollen, diese grundsätzliche Frage, wie entsteht Denken, dann würde, wenn wir nur uns Affen und Ratten anschauen, irgendwann die falsche Schlussfolgerung gezogen werden. Dann würden wir nämlich sagen, nur ein Gehirn wie das unserige, das Säugetiergehirn, ist zu diesen Denkprozessen in der Lage. Und alle anderen Gehirntypen, wie zum Beispiel die von Vögeln, können das alles gar nicht. Und erst ein Blick weiter entfernt zeigt das große Bild der Evolution und zeigt, dass es noch viel tiefer in diesen sehr unterschiedlich aussehenden Gehirnen die tiefer liegenden Gemeinsamkeiten, die sind es, die wichtig sind. Und jetzt haben wir die im Blick und das konnten wir nur tun, seitdem wir Tiere untersuchen, die ganz anders sind als wir.
Das Besondere an Ihrer Arbeit ist, Sie verbinden verschiedene Ansätze, einmal aus der Psychologie und auch aus der Biologie. Und Sie beobachten für Ihre Forschung nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Also Sie haben nicht nur Untersuchungen mit Tauben gemacht, sondern zum Beispiel auch Delfine oder Nilkrokodile. Mit denen haben Sie auch schon Experimente durchgeführt. Mhm. Damit haben Sie in der Wissenschaft jetzt nicht unbedingt offene Türen eingerannt, wenn ich das mal so formulieren darf. Ihnen ist da auch Skepsis entgegengeschlagen. Warum und warum haben Sie trotzdem immer an diesen Ansatz geglaubt?
Ich glaube, eine gewisse, sagen wir mal, Dickköpfigkeit gehört zur Wissenschaft immer dazu. Als ich am Anfang anfing, mir zu überlegen, warum können Vögel so viele Dinge mit diesem ganz anderen Gehirn und was könnte in deren Gehirn passieren, und dann ich mit diesen präfrontalen, kortexartigen Strukturen und vielem anderen angefangen habe zu forschen, da gab es natürlich eine sehr breite Skepsis, dass das alles gar nicht sein kann, dass das unsinnig ist. Und dann ist es natürlich nicht ganz einfach in einem System, in dem man auch sehr angewiesen ist, Fördergelder zu bekommen, um weiterforschen zu können, dass man das überwindet. Und dann kann man klein beigeben und das Übliche machen. Oder man kann sagen, und das habe ich gemacht, ich habe jetzt eine Lebensstelle an der Ruhr-Universität Bochum. Es geht mir gut und ich gehe das Risiko ein. Was soll mir passieren? Die Zeit, in der man Wissenschaftler auf Marktplätzen verbrannt hat, ist schon lange vorbei. Ich stehe das jetzt durch. Und das hat sich auf die Dauer wirklich ausgezahlt. Und das würde ich auch jedem anderen raten. Steht das durch, überwindet die Skepsis und nur so werdet ihr Neues entdecken.
Die Entschlüsselung von Tiersprache, die rückt ja auch durch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz in immer greifbarere Nähe. Ich habe gelesen, es existiert mittlerweile schon eine KI, die Sprache von Delfinen übersetzen kann, Dolphin Gemma. Die ist im April gelauncht worden und soll jetzt diesen Sommer das erste Mal auch in freier Wildbahn getestet werden. Stehen wir da tatsächlich vor einem Durchbruch, die Sprache der Tiere entschlüsseln zu können?
Ich glaube nicht, dass es eine Sprache der Tiere gibt, die unserer im eigentlichen Sinne ähnelt. Also vielleicht mache ich jetzt den Fehler, dass ich wieder auf etwas primitiv blicke und später wird irgendein junger Kollege oder Kollegin sagen, ätsche bätsche, ich habe doch recht behalten. Aber erstens, die Kommunikation von nichtmenschlichen Tieren ist viel komplexer und vielfältiger, als wir es uns im Moment vorstellen können. Das muss man auf jeden Fall konstatieren. Zweitens, die menschliche Sprache ist einzigartig. In der unglaublichen Anzahl von Worten, das Deutsche hat ungefähr 1 Million Worte, die ganze Grammatik, die dazu gehört, die Geschwindigkeit, mit der wir mit dieser Komplexität umgehen können, das kennen wir von keinem anderen Lebewesen. Und insofern wäre es wahrscheinlich wichtig zu sagen, wir wissen viel zu wenig über tierische Kommunikation und sie ist komplexer, als wir glauben, aber die menschliche Sprache, die wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden von einem nichtmenschlichen Tier.
Und falls es doch alles passieren sollte, müssen wir uns einfach nochmal unterhalten.
Unbedingt. Mit einer Stulle.
Das sagt Onur Günther Kühn. Er ist Psychologe und Hirnforscher und hat mit uns darüber gesprochen, was wir von Vögeln über unsere Sprache und unser menschliches Gehirn lernen können. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.